Unser heutiger Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Arbeitsentgelt. Im Gegensatz zum ASVG und zum ESDG kennt das Arbeitsrecht keine allgemeingültige Legaldefinition des Begriffs Arbeitsentgelt. Unter Arbeitsentgelt versteht man jede Art von Gegenleistung, welche der Arbeitnehmer vom Dienstgeber dafür erhält, dass er ihm diesen seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Diese Gegenleistungen umfassen neben dem laufenden Lohn oder Gehalt auch alle übrigen regelmäßig oder unregelmäßig gewährten Geld- bzw. Sachzuwendungen. Unter Umständen auch Leistungen von dritter Seite. Nicht unter das Arbeitsentgelt fallen jedoch Aufwandsentschädigungen. Ob eine bestimmte Leistung des Arbeitgebers unter den Begriff des Arbeitsentgelts fällt oder aber als Aufwandsentschädigung anzusehen ist, regelt sich nicht nach der allgemein gewählten Bezeichnung, sondern allein danach, ob und wie weit sie lediglich die Abdeckung eines finanziellen Aufwands des Dienstnehmers dient oder auch Gegenleistung für die Bereitstellung seiner Arbeitskraft ist. Wie wird nun das Entgelt bemessen? Ein Arbeitnehmer mit gewöhnlichen Arbeitsort in Österreich hat zwingend Anspruch auf das nach Gesetz, Verordnung oder dem Kollektivvertrag zustehende Entgelt. Die Bemessung des Arbeitsentgelts erfolgt heute ausschließlich nach den zwingenden Vorschriften des jeweiligen anzuwendenden Kollektivvertrags bzw. Mindestlohntarif bzw. aufgrund einer Betriebsvereinbarung oder im Einzeldienstvertrag getroffenen Regelung, sodass auf die Bestimmungen des § 1152 ABGB über ein angemessenes Entgelt bzw. der § 6 und 10 Angestellten über das ortsübliche Entgelt nur zweitrangig zurückgegriffen wird. Das heißt, sollte es für einen Mitarbeiter weder Kollektivvertrag noch sonst eine andere Regelung geben, ist auf den § 1152 ABGB bzw. auf den § 6 10 des Angestelltengesetzes zurückzugreifen. Ein Entgeltanspruch kann aufgrund von Gewohnheitsrecht oder einer betrieblichen Übung entstehen. Von Bedeutung für uns im Arbeitsrecht ist, dass der anzuwendende Kollektivvertrag ein Mindestlohn ist, dessen Höhe gestaffelt ist und von der Art der Beschäftigung beziehungsweise meist auch von der Betriebszugehörigkeit bzw. der Anzahl der Praxisjahre abhängig ist. Die Einstufung im Kollektivvertrag richtet sich meist nach der Art der Beschäftigung. Hier werden Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einer bestimmten Tätigkeit, einer Beschäftigungsgruppe bzw. einer Verwendungsgruppe zugeordnet. Bei der Betriebszugehörigkeit unterscheidet man zwischen Praxis- und Berufsjahren. Das sind jene Zeiten, welche ein Arbeitnehmer gleichgültig in welcher Art der Verwendung als Angestellter im Sinne des Angestelltengesetzes zurückgelegt hat. Davon zu unterscheiden sind Verwendungsgruppenjahre. Das heißt, das sind nur jene Zeiten, die ein Arbeitnehmer in einer bestimmten Verwendungsgruppe verbracht hat. Beachte in der Praxis jedoch auch die anzuwendenden Bestimmungen des jeweiligen Kollektivvertrags. Bei der Bestimmung der Berufs- bzw. Verwendungsgruppenjahre kann je nach Regelung im Kollektivvertrag die Anrechnung von Vordienstzeiten verpflichtend sein. Es ist die Aufgabe des Arbeitgebers, bei der Einstellung nach diesen Jahren zu fragen. Der Arbeitgeber kann als Nachweis dafür zum Beispiel Dienstzeugnisse früherer Arbeitgeber oder einen Versicherungsdatenauszug anfordern. Den kollektivvertraglichen Mindestlohn bezeichnet man auch als Solllohn oder Sollgehalt. Erhält ein Arbeitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin einen höheren als im Kollektivvertrag vorgesehenen Lohn bzw. Gehalt, bezeichnet man diesen auch als Istlohn bzw. Istgehalt. Für uns ist es daher maßgeblich, im Kollektivvertrag nachzusehen, ob bei einer Gehaltserhöhung nur die kollektivverträglichen Mindestlöhne erhöht werden oder ob auch diese Istlöhne erhöht werden müssen. Die Differenz zwischen KV-Lohn und Istlohn wird meist auch als Überzahlung bezeichnet. Ob diese Überzahlungen im Rahmen der jährlich stattfindenden Indexierung, man spricht dann auch von den Neuabschlüssen von Kollektivverträgen, aufrechtzuerhalten sind, entscheidet ausschließlich der jeweilige Kollektivvertrag. Die jeweiligen Bestimmungen im jeweiligen Branchenkollektivvertrag sind daher für die Abrechnungspraxis zu beachten. Sieht ein neu abgeschlossener Kollektivvertrag nur eine Solllohnerhöhung, das heißt eine Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne vor, bleiben die Istlöhne so lange unverändert, als sie nicht unter den neuen Mindestbezügen laut Kollektivvertrag liegen. In manchen Kollektivverträgen können auch sogenannte Öffnungsklauseln enthalten sein. Darunter versteht man eine kollektivvertragliche Regelung, welche vorsieht, dass aufgrund einer separaten Vereinbarung, in der Regel einer Betriebsvereinbarung, ein bestimmter Prozentsatz oder der gesamte Betrag der Lohnerhöhung als Mitarbeiterbeteiligung gutgeschrieben oder als Dienstgeberbeitrag an eine Pensionskasse geleistet werden kann. Eine Öffnungsklausel stellt dahin eine Gehaltsumwandlung dar. Solche Mitarbeiterbeteiligungen, die aufgrund von Öffnungsklauseln geleistet werden, haben Entgeltcharakter und sind sowohl in die Berechnungsgrundlage der Abfertigung als auch in die Urlaubsersatzleistung einzubeziehen. Sollte ein Mitarbeiter auch Sachbezüge bekommen, dann können diese in keinem Fall auf das kollektivvertragliche Mindestentgelt angerechnet werden. Diesbezüglich gibt es einige OGH-Entscheidungen, die das regeln. Der OGH hielt fest, dass kollektivvertragliche Mindestentgelte in Euro als Geldzahlungsgebot zu verstehen sind. Und davon darf durch eine Vereinbarung zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer nicht abgegangen werden. Welche Auswirkung hat nun eine Unterentlohnung? Sollte ein Arbeitgeber nicht jenes Entgelt an die Dienstnehmer entrichten, auf welches er aufgrund der Rechtsgrundlage Anspruch hätte, kann dieser seine arbeitsrechtlichen Ansprüche innerhalb der Verjährungs- bzw. Verfallfristen geltend machen bzw. einklagen. Wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer beschäftigt und ihm nicht das angemessene Entgelt entrichtet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe zu bestrafen. Darüber hinaus ist eine Nachverrechnung der Lohnabgaben im Rahmen von Abgabenprüfungen möglich. In der Sozialversicherung werden die Ansprüche nach dem sogenannten Anspruchsprinzip ermittelt. Das heißt, Sozialversicherungsbeiträge können von jenem Entgelt bemessen werden, auf welches der Arbeitnehmer Anspruch hat, unabhängig davon, ob dieses dem Dienstnehmer tatsächlich ausbezahlt wurde oder nicht. Man spricht hier auch vom sogenannten Anspruchsprinzip. Die Lohnsteuer hat ein anderes Prinzip. Dieses Prinzip nennt man auch Zuflussprinzip. Das heißt, die Lohnsteuer kann nur vom tatsächlich bezahlten Entgelt nachverrechnet werden. Diese Bestimmungen der Lohnsteuer sind auch analog auf den DB, den DZ und die Kommunalsteuer anzuwenden. Hinsichtlich der Entgeltformen unterscheidet man zwischen Geld- und Naturallohn. Unter Geldlohn ist jede in Geld gewährte Zahlung zu verstehen. Unter Naturallohn ist alles zu verstehen, was nicht Geldlohn ist. Beispiele für den Naturallohn sind zum Beispiel das zur Verfügung stellen von Quartier, von Bekleidung, Brennholz, sogenannte Deputate und so weiter. In der Praxis bezeichnet man Naturallöhne auch als Sachbezüge. Hinsichtlich des Geldlohns unterscheidet man zwischen Zeitlohn und Leistungslohn. Der Zeitlohn ist die häufigste Art der Entlohnung. Bei diesem wird nicht auf die Quantität, das heißt die Menge der erbrachten Leistung, abgestellt, sondern auf die Arbeitszeit. Als übliche Zeiteinheiten gelten die Stunde, das heißt einen sogenannten Stundenlohn, der Tag, dem sogenannten Taglohn, die Woche mit dem sogenannten Wochenlohn oder der Monat mit einem Monatslohn, beziehungsweise für Mitarbeiter, die dem Angestelltengesetz unterliegen, mit dem Monatsgehalt. Anders zu sehen ist der Leistungslohn. Beim Leistungslohn wird auf die Qualität der erbrachten Arbeitsleistungen eingegangen. Eine Form der Leistungsentlohnung ist der Akkordlohn. Nach dem Akkord lässt sich überall dort entlohnen, wo sich die Arbeitsvorgänge häufig wiederholen, das Arbeitsergebnis nach einer Mengeneinheit daher leicht zu erfassen ist und wo die Mengenleistung vom Dienstnehmer beeinflusst werden kann. Man unterteilt im Akkord auch in einen Geldakkord bzw. einen Zeitakkord. Beim Geldakkord gilt folgende Regelung. Bei diesem wird für die Bezahlung einer bestimmten Mengeneinheit ein bestimmter Geldbetrag festgelegt. Man geht dabei vom Stundenlohn aus, der bei einer entsprechenden Arbeit um einen bestimmten Prozentsatz erhöht wird. Das heißt, es gibt in den Kollektivverträgen meistens einen Akkordzuschlag. Beim sogenannten Zeitakkord ergibt er sich aus der Multiplikation des sogenannten Minutenfaktors mit der in den Minuten ausgedrückten Vorgabezeit der jeweiligen Arbeit. Den Akkord unterteilt man auch in den Einzelakkord. Hier wird die Leistung des einzelnen Dienstnehmers festgestellt und entlohnt, beziehungsweise dem Gruppenakkord. Beim Gruppenakkord wird die Leistung einer gesamten Gruppe festgestellt und die Akkordentlohnung auf die einzelnen Dienstnehmer aufgeteilt. Zu beachten ist jedoch, dass Akkordarbeit für einzelne Personengruppen nicht angewendet werden darf. Darunter fallen werdende Mütter, ab der 20. Schwangerschaftswoche ausnahmslos, Dienstnehmerin bis zum Ablauf von 12 Wochen nach ihrer Entbindung, Jugendliche unter 16 Jahre sowie Lehrlinge auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres. Eine weitere Form der Leistungsentlohnung ist der Stücklohn. Hier erfolgt die Entlohnung nur nach der Anzahl der gefertigten Stücke. Eine weitere Form der Leistungsentlohnung ist auch die Entlohnung mittels Zulagen, Zuschlägen und Prämien. Bei diesen Zulagen, Zuschlägen und Prämien werden wir uns dann noch in weiterer Folge das genauer anschauen. Eine weitere Entlohnungsform stellt der sogenannte Prozentlohn dar. Das heißt, hier wird zusätzlich zum Zeitlohn ein nach Prozentsätzen ermittelte Entlohnungsart ausbezahlt. Beispiele dafür sind Provisionen wie Verkaufsprämien bzw. das Bedienungsgeld für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Gast- und Schankgewerbe beschäftigt sind. Bei den Provisionen gibt es verschiedene Provisionen. Ich bringe jetzt ein paar Beispiele dazu. Wir haben zum Beispiel Abschlussprovisionen. Diese bekommt der Mitarbeiter für abgeschlossene Verkaufsgeschäfte. Direktprovisionen. Diese erhält der Dienstnehmer bei Direktgeschäften des Dienstgebers mit den vom Dienstnehmer angeworbenen oder ihm zugewiesenen Kunden. Das heißt, wenn der Mitarbeiter für ein bestimmtes Gebiet zuständig ist und die Kunden kaufen beim Arbeitgeber ein, dann bekommt er eine Direktprovision. Dann gibt es noch Folgeprovisionen. Diese erhält der Dienstnehmer zum Beispiel für die Laufzeit eines Versicherungsvertrags. Erfolgsentlohnung kann auch mittels dem wirtschaftlichen Ergebnis abgestellt werden. Das heißt, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist nach dem wirtschaftlichen Ergebnis des Betriebs am Gewinn beteiligt. Üblicherweise wird die Gewinnbeteiligung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin anhand der Bilanz ermittelt. Freiwillige Zuwendungen an den Arbeitnehmer werden in der Regel aus einem besonderen Anlass bezahlt. Nach herrschender Rechtsprechung entsteht auf ursprünglich freiwillig gewährte Zuwendungen dann ein Rechtsanspruch, man spricht ja auch von Gewohnheitsrecht, wenn diese so regelmäßig und vorbehaltslos zugeflossen sind, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin mit diesen Zuwendungen weiterhin rechnen konnte. Betrifft das wiederholte Verhalten nur einen Dienstnehmer, spricht man von Individualübung. Sind jedoch größere Gruppen von Dienstnehmern davon betroffen, spricht man von einer Betriebsübung. Ist durch wiederholte Leistungsgewährung ohne Widerrufsvorbehalt eine Betriebsübung begründet worden, so wirkt sich diese auch gegenüber neu eingetretenen Dienstnehmern aus, sofern mit diesen keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Kein Rechtsanspruch entsteht allerdings mit einer jährlich wiederkehrenden Prämie, wenn diese in den vergangenen Jahren in völlig unterschiedlicher Höhe gewährt und über die Höhe Jahr für Jahr neu verhandelt wurde. Daher ist die Frage der Freiwilligkeit, Einmaligkeit und Widerrufbarkeit gar nicht mehr zu untersuchen. Dem Entstehen eines Rechtsanspruchs kann der Dienstgeber nur entgegenwirken, als er sich anlässlich einer jeden freiwilligen Zuwendung von Dienstnehmer zweckmäßig schriftlich bestätigen lässt, dass die Gewährung der Zuwendung freiwillig und ohne Rechtsanspruch für die Zukunft erfolgt. Solche Unverbindlichkeitsvorbehalte weisen darauf hin, dass eine Leistung freiwillig und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gewährt wird. Auch durch diese wiederholte Gewährung soll kein Rechtsanspruch für die Zukunft entstehen. Es soll dem Arbeitgeber die Möglichkeit gewährt werden, von Fall zu entscheiden, ob und in welcher Höhe er die Leistung weiter gewähren will. Da kein Rechtsanspruch des Dienstnehmers besteht, bedarf es aus keiner besonderen Widerrufs durch den Dienstgeber. Wird die Leistung durch längere Zeit hindurch regelmäßig gewährt, so sollten wir jedenfalls auf die Unverbindlichkeit bzw. Widerrufbarkeit immer wieder hingewiesen werden. Entscheidend ist, dass dem Dienstnehmer stets klar sein muss, dass es sich um eine Leistung handelt, die vom Dienstgeber jederzeit eingestellt bzw. widerrufen werden kann. Auf freiwillige Zuwendung, auf die der Dienstnehmer keinen Rechtsanspruch hat, ist jedoch der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz anzuwenden. Bei der Gewährung derartiger Zuwendungen darf der Dienstgeber die von ihm zugrunde gelegenen Kriterien für deren Zuteilung nicht im Einzelfall willkürlich und ohne sachlichen Grund verlassen und einem einzelnen Dienstnehmer das vorenthalten, was er den anderen zubilligt. Der Dienstnehmer hat in solch einem Fall die Möglichkeit, sich wegen diskriminierenden Verhalten des Arbeitgebers die Forderung einzuklagen. Die Fälligkeit der Auszahlung des Gehalts richtet sich bei Angestellten nach dem Angestelltengesetz. Laut den Bestimmungen des § 15 Angestelltengesetz hat die Zahlung des fortlaufenden Gehalts spätestens am 15. und am letzten eines jeden Monats in zwei annähernd gleichen Beiträgen zu erfolgen. Es kann jedoch im Sinne des § 15 vereinbart werden, dass die Zahlung für den Schluss eines jeden Kalendermonats erfolgt. Der vereinbarte Fälligkeitstermin, üblicherweise der letzte Tag eines Kalendermonats, ist in den Dienstzettel aufzunehmen. Ausgenommen von dieser Regelung sind unter anderem die gesetzliche Abfertigung, die Kündigungsentschädigung, das Urlaubsentgelt und Remunerationen. Die Fälligkeit der Auszahlung des Lohns bei Arbeitern ist grundsätzlich im ABGB geregelt. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, ist es üblich, das Entgelt nach Leistung der Dienste zu entrichten. Ist das Entgelt nach Monaten oder kürzeren Zeiträumen zu bemessen, so ist es am Schluss des einzelnen Zeitraums zu entrichten. Ein wichtiger Blick hinsichtlich der Fälligkeit ist der Kollektivvertrag. In den meisten Kollektivverträgen ist eine monatliche Entlohnung festgehalten. Der Fälligkeitstermin ist auch bei Arbeitern in den Dienstzettel auszunehmen. Der Ort der Auszahlung ist bei Barauszahlung üblicherweise eine Hohlschuld. Das heißt, der Dienstnehmer muss den Auszahlungsbetrag im Betrieb entgegennehmen. Ist dies nicht möglich, wird aus der Lohnschuld eine Schickschuld. Oft spielt die Barauszahlung bei Gehältern keine Rolle mehr, sondern Löhne und Gehälter werden bargeldlos ausbezahlt. Liegt eine bargeldlose Auszahlung zugrunde, liegt eine Schickschuld vor. Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass der Dienstnehmer am Fälligkeitstag über das Entgelt verfügen kann. Bei bargeldloser Auszahlung ist dafür der Tag der Gutschrift auf dem Dienstgeber bekanntgegebenen Bankkonto maßgeblich. Das heißt, das Valutadatum. Das heißt, ich muss als Arbeitgeber dafür sorgen, dass das Entgelt des Mitarbeiters zum jeweiligen Stichtag auf dem Konto des Mitarbeiters verfügbar ist. Aus arbeitsrechtlicher Sicht sind auch Verfall- und Verjährungsfristen von besonderer Bedeutung. Beim Verfall und bei der Verjährung von Ansprüchen geht es um das Verstreichen von Zeit. Das heißt, ist der Anspruchsberechtigte, in unserem Fall der Dienstnehmer, eine entsprechend lange Zeit untätig geblieben, beziehungsweise nicht in vorgeschriebener Form tätig geworden, geht die Durchsetzbarkeit auch von ursprünglich berechtigter Ansprüche verloren. Der wichtige Unterschied zwischen Verfall und Verjährung liegt darin, dass mit Ablauf einer Fallfrist der Anspruch völlig verfällt. Das heißt, verfallene Forderungen können gegen Forderungen des Dienstgebers nicht aufgerechnet werden. Mit Ablauf einer Verjährungsfrist erlischt lediglich das Klagsrecht. Fallfristen sind meist sehr kurze Fristen. Die können vom Kollektivvertrag zwischen 3 und 6 Monate betragen. Sie haben den Zweck, dem Beweisnotstand zu begegnen. Verfallfristen zwingen den Dienstnehmer, allfällige Ansprüche aus dem Dienstverhältnis möglichst bald geltend zu machen. Es genügt in der Regel die außergerichtliche Geltendmachung der offenen Ansprüche, um den Verfall zu verhindern. Eine gerichtliche Geltendmachung ist nur dann erforderlich, wenn sie der Kollektivvertrag oder ein Gesetz ausdrücklich vorsieht. Wurde der offene Anspruch anerkannt oder wirksam geltend gemacht, kann ein Anspruchsverlust nur mal durch Verjährung eintreten. Ein Tipp für die Praxis: Enthält ein Kollektivvertrag Verfallsbestimmungen, so können diese Fristen in Anwendung der Grundsätze des Stufenbaus der Rechtsordnung durch Betriebsvereinbarung oder Dienstvertrag zu Ungunsten des Arbeitnehmers nicht gekürzt werden. Beschränken Kollektivverträge den Verfall jedoch auf konkrete Ansprüche, zum Beispiel Reisekosten oder Urlaubsentgelte ein, können unter Annahme dieser bereits kollektivvertraglich geregelte Ansprüche im Dienstvertrag weitere Verfallsklauseln vereinbart werden. Entgeltforderungen sowie Ansprüche auf Auslagenersatz verjähren binnen 3 Jahren. Diese Bestimmung ist in § 1486 Ziffer 5 des ABGB zu finden. Auf eine Verjährung kann im Voraus nicht verzichtet werden. Jedoch ist die Vereinbarung einer kürzeren Verjährungsfrist zulässig. Die Vereinbarung einer längeren hingegen unzulässig. Diese Regelung ist in § 1502 ABGB zu finden. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem das Recht erstmals ausgeübt werden kann. Sollten arbeitsrechtliche Ansprüche strittig oder zweifelhaft sein, können beiderseits durch beiderseitiges Nachgeben im Einvernehmen ein Vergleich abgeschlossen werden. Diese Neufestlegung der Ansprüche ist in § 1380 ABGB geregelt. Das heißt, der Vergleich stellt demnach eine neue Rechtsgrundlage dar, auf Bezüge, die in Vergangenheit angehäuft wurden. Der Anspruch wird daher neu festgelegt und hat eine bereinigende Wirkung. Ein Vergleich kann sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich getroffen werden. Im Unterschied zum außergerichtlichen Vergleich bildet der gerichtliche Vergleich einen Exekutionstitel gemäß § 1 Ziffer 5 der Exekutionsordnung. Das heißt, ich kann das auch einklagen. Die Vereinbarung eines Vergleichs ist auch bei aufrechtem Dienstverhältnis möglich und rechtswirksam. Beim Verzicht verzichtet der Arbeitnehmer auf die ihm unstrittig zustehenden Rechte. Man findet diese Regelung auch in § 1444 des ABGBs. Nach herrschender Rechtsprechung ist der Verzicht auf erworbene Ansprüche während der Dauer des Dienstverhältnisses grundsätzlich unwirksam, da der Dienstnehmer nicht frei, sondern unter wirtschaftlichem Druck, man spricht hier von der sogenannten Drucktheorie, abhängig ist. Verzichtet ein Dienstnehmer auf die bei seiner Gehaltseinstufung laut KV zu berücksichtigten Vordienstzeiten, ist dieser Verzicht unwirksam. Ein Verzicht des Dienstnehmers ist nur während des aufrechten Dienstverhältnisses, als sich der Dienstnehmer in der typischen Unterlegenheitsposition befindet und die sogenannte Drucktheorie anwendbar ist. Bei aufrechtem Dienstverhältnis ist der Verzicht rechtsunwirksam. Wird ein Verzicht nach Beendigung des Dienstverhältnisses abgeschlossen, ist die sogenannte Drucktheorie nicht mehr anzuwenden und der Verzicht ist rechtswirksam. Davon zu unterscheiden vom Vergleich bzw. vom Verzicht sind sogenannte Verschlechterungsvereinbarungen. Bei Verschlechterungsvereinbarungen werden einvernehmlich Vertragsänderungen, welche sich auf die Zukunft beziehen und verschlechternd auf den Mitarbeiter auswirken, getroffen. Nach gängiger Rechtsmeinung sind diese Verschlechterungsvereinbarungen grundsätzlich rechtswirksam. Sie dürfen aber nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten abgeschlossen werden. Das heißt, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin muss nach einer zum Beispiel Entgeltkürzung weiterhin über dem Kollektivvertrag entlohnt werden. Zu beachten ist auch, dass das Gleichbehandlungsgesetz bzw. das Gleichbehandlungsgrundsatz bei Verschlechterungsvereinbarungen berücksichtigt werden müssen. Eine Verschlechterungsvereinbarung ist sowohl bei aufrechten Dienstverhältnis möglich. Es wird dabei auf einen Anspruch verzichtet. Nach Beendigung des Dienstverhältnisses ist eine Verschlechterungsvereinbarung nicht mehr möglich. Wie kann ich nun vorgehen, wenn ich dem Mitarbeiter irrtümlich zu viel geleistet habe? Unrichtig berechnete oder irrtümlich zu viel geleistete Entgeltbeträge können dann nicht zurückgefordert werden, wenn der Dienstnehmer ihn in gutem Glauben empfangen und verbraucht hat. Unter Gutgläubigkeit, Redlichkeit des Empfangs, der ist dann nicht anzunehmen, wenn der Dienstnehmer diese irrtümliche Entgeltüberhöhung offenkundig sehen musste. Er bei Würdigung aller Umstände zur Erkenntnis des Irrtums hätte kommen müssen oder er am Recht darauf objektiv gesehen auch nur Zweifel hätte haben müssen. Hatte der Dienstnehmer Zweifel an der Rechtmäßigkeit der ihm ausbezahlten Bezüge und er weist den Dienstgeber mehrfach auf diese Zweifel hin, hat er seiner Sorgfaltspflicht entsprochen und kann daher auf die Richtigkeit der Auszahlung vertrauen, sodass eine Rückforderung nicht mehr in Frage kommt. Die Beweislast für die Unredlichkeit des Dienstnehmers liegt beim Arbeitgeber. Der Grundsatz des gutgläubigen Verbrauchs gilt dann nicht, wenn eine Zahlung unter ausdrücklichem Vorbehalt einer Rückforderung geleistet wurde, eine Rückzahlung ausdrücklich im Kollektivvertrag bestimmt ist eine Zahlung ohne jeden Unterhaltscharakter erfolgte, irrtümlich zu wenig Lohnsteuer abgezogen wurde, oder bei Vorschüssen. Hat der Dienstgeber einen Rückforderungsanspruch, kann er nicht nur den an den Dienstnehmer ausbezahlten Nettobetrag rückfordern, sondern den gesamten Bruttobetrag rückrechnen.